Was mir stark auffällt, ist, dass das Rauchen wieder mehr geworden ist. Also wir spüren das auch bei uns im Hotel. Wir haben hier eine Smokers Lounge, die ist sehr ausgelastet. Und ich merke, dass Zigarrenrauchen ganz groß im Trend ist gerade. Mhm. Und wenn wir in ein anderes tolles Hotel gehen hier in der Stadt in den Jahreszeiten, da kennen wir alle die kleine, wunderbare Bar. Man kommt ins Hotel rein und man riecht nach Rauch. Ja, und das ist, ich finde das toll, das macht was. Das ist, hat auch was mit Geselligkeit zu tun und mit Zusammenkommen von Menschen. Also von daher muss man das dann auch akzeptieren. Wir alleine als Luxushotel erfinden die Welt nicht neu. Wir holen uns die Ideen eben in der Schanze, wo ein Kimchi-Burger anders schmeckt als bei uns, weil die einfach cooler, lässiger, moderner sind als vielleicht unsere Jungs in der Küche. Man muss schon sehr ein dickes Fell haben und man muss aber auch Grenzen setzen. Ich finde, man darf auch Menschen gegenüber zeigen, dass dann eine Position erreicht ist, die so nicht mehr vertretbar ist und dass man doch wieder auf normal Null runterkommt, denn schließlich reden zwei Menschen miteinander.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute zu Gast ist Thies Sponholz. Moin, moin.
Moin.
Sie sind in Husum in Nordfriesland geboren und haben Ihre Karriere in der Hotellerie mit einer Ausbildung zum Restaurantfachmann am Timmendorfer Strand begonnen. Über Stationen in renommierten Häusern in St. Moritz, Nizza und den USA führte sie ihr Weg nach Hamburg. Seit 2015 sind Sie geschäftsführender Direktor des The Fontenay und prägen das Haus maßgeblich. Im Januar 2026 wurden Sie als Hotelier des Jahres ausgezeichnet. Heute leben und arbeiten Sie in Hamburg. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie haben diese Auszeichnung Hotelier des Jahres bekommen. Hat das eigentlich mehr Bedeutung für Sie oder für Ihr Hotel?
Also das ist für beide Seiten eine ganz besondere Auszeichnung. Ich alleine bekomme sie natürlich, weil es bekommt eine Person diese Auszeichnung verliehen. Aber ohne das Team, ohne die Mannschaft, ohne dieses wunderbare Hotel wäre ich sicherlich nicht qualifiziert gewesen dafür.
Bei besonderen Leistungen hat man früher in der Sparkasse immer so eine Armbanduhr bekommen. Irgendwie gab es einen Schulterklopfer vom obersten Chef oder gab es da vielleicht nochmal ist das eine Gehaltserhöhung wert? Ich weiß es nicht.
Also es gab eine große Wertschätzung aus der Holding heraus, auch von dem Ehepaar Kühne, weil sie angesprochen haben. Ja. Alles ist so in Ordnung, wie es gewesen ist und er freut sich sehr. Ja.
Sehr schön. Sie stammen aus Nordfriesland. Inwiefern sind Sie da so geprägt worden, dass Sie viele Teile noch in sich tragen? Also wie ist man denn wohl in Nordfriesland?
Gut, man sagt ja, dass die Nordfriesen eher zurückhaltend sind. Wir leben hinterm Deich, immer den Wind von vorne und von unten. Ich glaube, dass ich mit einer großen Form von Wertschätzung von meinen Eltern erzogen wurde, meine Schwester und ich. Und dass uns ein wunderbares Wertegerüst mitgegeben wurde. Und das ist, glaube ich, bei uns oben auf dem Land sehr, sehr viel wert. Nordfriesland ist geprägt von Großbauern, von Landwirtschaft. Und da zählt das Wort. So bin ich jedenfalls groß geworden und habe das viel erlebt bei meinen Eltern. Und das, glaube ich, trage ich ganz tief in mir. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass die Grundwerte, die Menschen mitbekommen in der Erziehung, die Basis für ein gutes Leben sind.
Viele fahren da ja in Urlaub hin. Warum sind Sie denn da weggezogen?
Lustig, dass Sie das sagen. Ich empfinde jeden Ort eigentlich, an dem ich arbeiten darf oder durfte bisher, als einen Ort, wo viele Menschen gerne sich aufhalten und möglicherweise auch Urlaub machen. Auch in Hamburg ist ja letztendlich eine Stadt, wo die Menschen herkommen, um teilweise ein verlängertes Wochenende zu machen, auch mal sich eine Woche aufzuhalten. Und eigentlich alle Orte, in denen ich war, auch wenn es Städte mal waren, haben diesen Charakter. Und Nordfriesland, ja, es ist ein Urlaubsort, aber wie ich es gerade beschrieben habe, das zieht sich irgendwo so durch meinen beruflichen Weg durch, auch das Thema Wasser möglicherweise, was in jeder Stadt eigentlich vorhanden war oder an jedem Ort. Und von daher unterstreiche ich das. Ja, ich komme aus einer Ferienregion und für mich ist dieser Faden durchgezogen und ich fühle mich eigentlich überall ein bisschen wie im Urlaub.
Kann ich davon ausgehen, dass die ersten Ferienjobs als Jugendlicher dann auch schon in der Gastronomie waren?
Das ist komplett richtig, ja. Ich habe mir Geld verdient mit Tennisplätzen abziehen ganz zu Anfang mal, aber dann gab es eine Kongresshalle bei uns in Husum und da habe ich Stühle, Tische geschleppt, aufgebaut, bei Veranstaltungen gearbeitet und so fing das an, ja.
Das heißt, die Serviceorientierung ist im Grunde schon Prägung sozusagen.
Sie ist in mir drin irgendwie. Und zwar nicht, weil meine Eltern in dem Berufszweig tätig waren.
Gab es da Hinweise in Ihrer Familie schon irgendwie, dass es Sie mal in die Hotellerie ziehen würde?
Nein, eigentlich gar nicht. Also weder väterlicherseits noch mütterlicherseits. Ich weiß nur, dass meine Eltern gerne und großartige Gastgeber zu Hause waren. Und da wurden meine Schwester und ich immer mit eingespannt natürlich. Und das wissen Sie, die besten Partys fangen und enden in der Küche an meistens. Und das hat mich immer fasziniert und gefreut, dabei teilzuhaben und dass meine Eltern uns da mitgenommen haben. Und insofern kam dadurch und auch durch schöne Ferien, die wir gemacht haben, eine Beziehung zur Hotellerie und Gastronomie.
Jetzt gibt es ja viele Direktorenjobs sozusagen. Wenn Sie denn nun kein Hoteldirektor geworden wären, wäre Ihnen dann der Job des Zirkusdirektors oder des Schuldirektors näher?
Ich finde beides ultra spannend, aber in der Manege stehe ich gerne. Ich bin ja auch jeden Tag auf der Bühne sozusagen. Das sollten Lehrer aber auch sein. Das fehlt mir manchmal heute möglicherweise ein bisschen. Es ist zu statisch, wenn ich das mal so sagen darf. Und aber der Zirkusdirektor gefällt mir ganz gut.
Jetzt waren wir schon gerade kurz bei Schule. Sie haben ja gerade gesagt, gewisse Dinge kriegt man schon in sehr frühen Jahren mit. Welches Schulfach ist denn im Nachhinein am prägendsten für Sie gewesen, um dann später so ein erfolgreicher Hotelmensch zu werden?
Ich glaube, insgesamt hatte ich möglicherweise das Glück, dass ich Lehrer in meiner Laufbahn hatte. Und ich kann mich noch an die Grundschule erinnern und auch an die weiterführenden Schulen dann nachher, wo ich gesagt habe, das macht Spaß, mit denen was zu machen, egal ob sie strenger waren oder etwas weicher waren. Ich kann mich an einen Sportlehrer erinnern, der extrem viel von uns verlangt hat, extrem hart zu uns war, aber immer menschlich dabei und auch Sachen immer selber vormachen konnte. Das hat mich begeistert. Mein Deutschlehrer, der heute in Peru lebt, in Arequipa und dort eine deutsche Schule aufgebaut hat, hat mich begeistert, weil er uns sehr offen damals schon an die Sprache rangeführt hat, ans freie Sprechen, an vor einer Gruppe zu stehen. Und das sind so Menschen, wo ich glaube, die meinen Weg schon mit begleitet haben. Aber auch Tante Inge, meine Kindergärtnerin, die eben keinen nach Hause geschickt hat, sondern gesagt hat, Mama und Papa kommen dann irgendwann nach dem Mittag und wir machen das hier schon, kann ich mich wie gestern dran erinnern. Und das sind, glaube ich, Momente, die man dann nie vergisst und die einprägen.
Jetzt haben Sie diesen Beruf von der, wie man so schön sagt, von der Pike auf gelernt. Und Sie haben ja gerade eben schon gesagt, dass da ein Lehrer war, der das immer alles vorgemacht hat. Gibt es etwas in den Abläufen, was Sie gar nicht mögen und gar nicht können? Also Sie werden sicherlich im Gegensatz zu mir, der auch in einer Hotelfamilie groß geworden ist, ich habe nie gelernt, mehr als zwei Teller zu tragen. Ich kann es einfach nicht. Und auch viele weitere Versuche sind schon gescheitert. Gibt es da so etwas, wo Sie sagen, ja, da bin ich schon froh, dass ich jetzt der Chef bin?
Also zunächst mal bin ich natürlich unglaublich dankbar, dass ich das machen darf, was ich jetzt mache. Dafür habe ich viel und hart gearbeitet. Ich sage manchmal so ein bisschen diesen Spruch, wenn ich das nicht mehr machen könnte, dann würde ich Oberkellner werden und mir würde es möglicherweise besser gehen als heute.
Also Sie können fünf Teller tragen.
Ich kann auch mehr Teller übereinander tragen, das habe ich natürlich gelernt und ich bin begeisterter Restaurantfachmann. Also man nennt das ja bei uns in der Branche den Foodie, also von Food and Beverage, also Speisen. Und es begeistert mich einfach immer noch. Und ja, ich habe das von klein auf gelernt und meinen Weg habe ich gewählt, weil ich eine Sache richtig können wollte. Entweder kochen oder aber von mir aus nennen wir es Kellnern. Ich habe damals gedacht, Hotelfachmann, ja, da bist du in Notnagel, kommst überall irgendwo hin, aber kannst nichts möglicherweise so richtig. Und ich habe ja noch Tranchieren gelernt, ich habe Filieren gelernt, wir haben Irish Coffee am Tisch gemacht. Ich habe genauso nachts 3 Stunden Besteck poliert, damit es am anderen Tag wieder fertig war. Und danach war mir ziemlich klar, dass ich dann in den anderen Hotels und auf dem Weg auch andere Bereiche kennenlernen wollte. Und ich hatte möglicherweise auch Glück und Fügung, dass sich das ganz gut ergeben hat.
Das heißt, das Bettenmachen kriegen Sie mindestens genauso hin wie Ihr Servicepersonal? Dass da schön alles auf Kante ist und der Knick im Kissen möglicherweise?
Kriegt die Betten genauso gerade hin und bei mir zu Hause sieht es auch immer so aus und ich schlag auch, wenn ich im Bett bin, das Bett morgens auf.
Also und Sie liegen möglicherweise, ich weiß gar nicht, ob es das Wort in der gibt, noch ein Betthupferl aufs Kissen?
Ja, das machen wir auch. Ja, ja. Aber ich mache das, wie gesagt, ich mache auch in einem Hotel mein Bett morgens so weit selbst, dass es vernünftig aussieht. Aber das ist eine Erziehungssache, ist keine Marotte. Ich bin auch nicht penibel, ich gehe auch nicht, wenn ich irgendwo wohne, durchs Hotel und mache den Staubtest. Da habe ich gar keine Lust drauf, mich dann da mit zu beschäftigen. Aber ja, ich habe das alles gelernt. Ich bin aber trotzdem dankbar, dass wir die Mitarbeiter haben, die in den einzelnen Bereichen ihre Kompetenzen haben. Ich kann sie heute ein- und auschecken. Mhm. Möglicherweise oder mit Sicherheit ist der Mitarbeiter, der dort sitzt, heute aber etwas schneller als ich, weil die Schritte kann ich alle. Sie dauern vielleicht 2 Minuten länger bei mir.
Wir kommen mal nach Hamburg und zwar zu Ihren Lieblingen. Unsere Schnellfragerunde. Welches ist Ihr Lieblingsviertel in Hamburg?
Ich liebe Pöseldorf, mein Viertel, weil es einfach schön ist und heimisch ist. Aber ein Vorteil in Hamburg ist diese wahnsinnig vielen unterschiedlichen Stadtteile, die alle für sich, auch hier in der Schanze, wo wir heute sitzen, ganz wunderbare Möglichkeiten bieten.
Unbedingt. Welches ist Ihre Lieblingspersönlichkeit aus Hamburg?
Helmut Schmidt.
Welches ist Ihre Lieblingskneipe in Hamburg?
Ich bin gar nicht so ein Kneipengänger. Ich könnte jetzt das Zwick sagen, weil es bei mir um die Ecke ist. Aber ich bevorzuge Restaurants, die eine nette Bar haben und halte mich dann da auf.
Welches ist Ihr Lieblingssouvenir aus Hamburg?
Franzbrötchen.
Welches ist Ihre Lieblingsbuchhandlung in Hamburg?
Felix Jud.
Das Zwick ist eine Raucherkneipe. Können Sie da noch so reingehen? Also ich habe da ehrlich gesagt immer wieder Hemmung, in so Raucherkneipen zu gehen.
Ja, natürlich. Man duftet hinterher etwas anders, als man vorher reingegangen
durchaus
ist. Aber es ist ein unkomplizierter Ort, wie ich finde. Und was mir stark auffällt, ist, dass das Rauchen wieder mehr geworden ist. Also wir spüren das auch bei uns im Hotel. Wir haben hier eine Smokers Lounge, die ist sehr ausgelastet. Und ich merke, dass Zigarrenrauchen ganz groß im Trend ist gerade. Mhm. Und wenn wir in ein anderes tolles Hotel gehen hier in der Stadt in den Jahreszeiten, da kennen wir alle die kleine, wunderbare Bar. Man kommt ins Hotel rein und man riecht nach Rauch, ja. Und das ist, ich finde das toll. Das macht was. Das ist, hat auch was mit Geselligkeit zu tun und mit Zusammenkommen von Menschen. Also von daher muss man das dann auch akzeptieren.
Jetzt hätte es ja viele Wege geben können, die Sie aus dem Restaurant in ein Hotel führen können. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Formen. Was hat Sie denn jetzt an der Luxushotellerie so gereizt? Also wenn man so aus Husum kommt, könnte man ja eher an so einen schönen Gasthof denken mit Tiernamen möglicherweise.
Ja, genau. Ja, da wollte ich lernen, im Osterkrug in Dreier. Aber da war ich zu groß, weil die Balken zu tief runterhingen. Und das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Der damalige Oberkellner dort hat gesagt, hieß, du kannst hier nicht die Ausbildung machen. Da kriegst du einen Buckel und einen steifen Nacken. Ich kenne da jemanden an der Ostsee und so bin ich im Übrigen nach Timmendorf gegangen. Ja, ins Landhaus. Also da ist ja auch der Name gesetzt. Ja, das war ein um die Gastronomie herumgebautes, wunderbares Fünf-Sterne-Hotel im Familienbesitz mit nur 30 Zimmern. Und so fing das an und von da aus ging der Weg dann weiter, ja.
Aber warum Luxushotellerie? Was ist das Besondere daran?
Das Besondere daran ist, ich glaube gar nicht, dass ich mir das so von vornherein ausgemalt habe. Ich wusste nur, ich wollte mit 35 Hoteldirektor sein. Und natürlich gerne in einem schönen Hotel, so habe ich es damals immer genannt. Mhm. Und dadurch, dass ich eben so wunderbar lernen durfte in einem ganz besonders tollen Haus mit einem wahnsinnig hohen Anspruch an sich selber, mit einem Gourmet-Restaurant, mit einem à la carte Frühstück, was damals schon großartig war, mit Silberbesteck und so weiter, dann wird man natürlich geprägt von dem Anspruch. Ja. Ich habe das Hummerbecken sauber gemacht und so weiter. Ja, wir haben die Matjes von Hand ausgenommen und geputzt. Das hat schon was mit einem sehr luxuriösen Auftreten dann zu tun. Es war teuer und dann ging der Weg so weiter und dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt gehst du halt mal nach der Lehre, wäre die Schweiz nicht so schlecht und dann guckt man, wo es einen hinführt und ich glaube, da wurde ich dann schon sehr geprägt von diesem, heute würde man sagen, Ultra-Luxury-Service-Gedanken und nicht nur, weil es dieser Ort St. Moritz ist, dieses Mondäne, sondern weil in dem Hotel, Souvretterhaus war es, einfach die weißen Handschuhe, die morgens um 6 die Kontrolle der Fingernägel, der Hacken, der Uniform, die Köche mit weißen Mützen aus Stoff und es hat mich begeistert und fasziniert und die Menschen, die abends dann oder die Gäste, die in einem der Restaurants durfte man eben nur im dunklen Anzug und im Kleid essen als Mann und Frau und es gab andere Restaurants, wo es etwas lockerer war und diesen Stil fand ich prima, das hat mich fasziniert und da glaube ich, habe ich einen unglaublich großen Zugang bekommen zu einer anderen Art von Hotellerie nochmal.
Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wo waren Sie mit 35?
Da war ich schon 3 Jahre Hoteldirektor, ja.
Und wo?
In Baden-Baden.
Ah,
ja, okay. Ja.
Die weißen Handschuhe gibt es nicht mehr.
Es gibt sie noch zum Polieren in einem Fine Dining oder Gourmet Restaurant, da nutzt man. Es gibt auch noch Hotels, die mit weißen Handschuhen servieren. Luxus definiert sich heute möglicherweise ein bisschen anders. Wir müssen offener werden. Es gibt neue Zielgruppen, aber doch, es gibt es noch in den klassischen Grand Hotels und das finde ich auch ganz, ganz toll. Das hat Stil, das hat eine Form von Energie, die rüberkommt und auch eine Form von Wertschätzung dem Gast gegenüber. Und das geht mir manchmal leider verloren. Und ich glaube, man steht in einem dunkelblauen Anzug oder in einer weißen Kellnerjacket mit goldenen Knöpfen und weißen Handschuhen einfach anders da. Man steht automatisch gerade da.
Jetzt ist es so, Sie haben jetzt mehrere Begriffe genutzt, wie 3 Stunden Silber geputzt, weiße Handschuhe, die Gäste nur im dunklen Anzug und so weiter. Wie können Sie dieses Feuer, was Sie heute nachweislich ja hier rüberbringen, wie können Sie das an junge Leute rübergeben? Also diese Generationskonflikte hat es ja immer gegeben. Also die hat meine Mutter auch meinen Bruder und mich spüren lassen, dass wir eigentlich auch nur Versager wären, in Anführungsstrichen übertrieben. Aber das ist ja schon jetzt auch ein Sprung. Von den 3 Stunden Silberpolieren mittlerweile gibt's, weiß nicht, gibt's da Maschinen für?
Ja, es gibt's alles. Du musst das heute gar nicht mehr selber machen. Die Gläser poliert man natürlich schon nochmal nach, ja, insbesondere wenn man dann auf den letzten Wasserflecken draufschaut. Ich sagte ja, insgesamt ist es, glaube ich, heute etwas moderater geworden und ist auch gut so, dass wir andere Zielgruppen abholen, dass wir heute nicht mehr nur auf und ausschließlich auf das Äußere achten. Und das ist auch richtig so. Und wir müssen junge Menschen heranführen. Heute ist, glaube ich, die Bereitschaft manchmal nicht so vorhanden, diese, man sagt ja so gerne, diese extra Meile oder diesen einen Schritt mehr zu gehen, als es möglicherweise andere tun. Und da komme ich dann wieder zurück zu dem, was Sie mich eingangs gefragt haben. Ich glaube einfach, dass sehr viel der Grundwerte in der Erziehung liegen und das, was Menschen mitbekommen. Ja, und zwar egal, aus welcher Schicht man kommt, kann man ja eine vernünftige Erziehung genießen. Und auch der Auftrag der Lehrer geht dahin. Und das ist, glaube ich, heute ein wenig ein anderer, außerhalb dessen nur Pythagoras zu erklären, ja, oder nur zu fragen, wo ist denn Hudson Bay? Und dann musst du an die Landkarte gehen und bist nervös, weil du vor lauter Bäumen den Wald nicht siehst, denn die Hudson Bay ist relativ easy zu erkennen. Und ich weiß das so genau, weil ein Schulfreund von mir damals das Ding nicht erklärt hat und dann hieß er immer Hudson danach, ja. Das war lustig. Und das ist ein Auftrag, den wir haben. Und die jungen Leute heute abzuholen und es ihnen vorzumachen, sie zu begeistern, sie zu motivieren, sie zu fragen und auch zu hinterfragen, warum sehen sie das eigentlich anders, ja. Das ist das Spannende und es gibt sie, aber nicht mehr in der Menge, wie es sie früher mal gab.
Bevor es gleich weitergeht, mache ich kurz Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. In meinen Morgen starte ich gern mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Der kommt ab jetzt im neuen Look zu euch, von Montag bis Freitag morgens um 6 Uhr direkt ins E-Mail-Postfach. Alle Infos findet ihr auf zeit.de/elbvertiefung. Und noch mehr Zeit Hamburg bekommt ihr im Hamburg-Ressort auf zeit.de/hamburg. Reinschauen lohnt sich. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Pöseldorf ist Ihr Stadtteil. Sie arbeiten dort, Sie wohnen dort. Hamburgerinnen und Hamburger haben ja manchmal diese Angewohnheit, tatsächlich einen Lebensumkreis von 3 Kilometern zu haben. Wann kommen Sie denn mal raus? Also wann treibt es Sie völlig unvernünftig Richtung Blankenese oder Niendorf?
Relativ häufig. Also ich gehe zum Beispiel einen Espresso gerne trinken am Eppendorfer Weg bei meinem Freund Toni im Café Favorita, ohne jetzt hier Werbung zu machen.
Doch, kann man machen.
Aber das ist einfach ein Stück Italien und da bin ich dann schon sehr gerne. Oder ich fahre mit dem Fahrrad raus, Sie sprachen Blankenese an. Ich bin eigentlich täglich unterwegs. Ich mache ja alles mit dem Fahrrad, wie Sie wissen, in Hamburg. Bin auch heute mit dem Fahrrad hier. Und auch so, wie ich jetzt rumlaufe im Anzug, fahre ich durch jede Stadtviertel. Also ich bin häufig draußen. Ich empfinde es als extrem wichtig, sich immer wieder neuen Dingen zu stellen und sich auch Dinge anzuschauen, insbesondere in unserer Branche. Wir alleine als Luxushotel erfinden die Welt nicht neu. Wir holen uns die Ideen eben in der Schanze, wo ein Kimchi-Burger anders schmeckt als bei uns, weil die einfach cooler, lässiger, moderner sind als vielleicht unsere Jungs in der Küche. Und wenn wir das verlieren, dann verlieren wir auch ein Stück weit die tägliche Entwicklung, denn es passiert täglich was Neues und wir lernen immer weiter. Von daher entferne ich mich eigentlich relativ häufig aus meinem Umfeld.
Wenn Sie schon in Hamburg so viel lernen, treibt es Sie denn auch nochmal in die Welt hinaus?
Und ja, wo?
Also Sie haben ja eine sehr beeindruckende Vita, auch mit tollen Orten. Fährt man dann dort immer mal wieder hin, um dort Freunde zu besuchen? Oder treibt es Sie dann doch auch vielleicht, keine Ahnung, Albanien ist gerade sehr im Trend beispielsweise, dann in andere Länder?
Liebend gern und zwar am liebsten jeden Monat. Reisen ist das Schönste. Reisen öffnet das Herz und das Hirn. Ich finde, man muss das aufsaugen. Und ich glaube, ein Teil dessen, was ich bin, ist das, was ich mitgenommen habe aus den unterschiedlichen Ländern. Denn alle Menschen haben eine andere Kultur, eine andere Lebenseinstellung. Und wenn man offen ist dafür und sich das Beste möglicherweise abschaut, dann nur dann kann man sich weiterentwickeln. Ich bin sehr dankbar. Ich bin der erste Verkäufer meines Hotels. Ich bin aber auch immer der erste Verkäufer der Stadt Hamburg. Und wir müssen natürlich, um so ein Hotel, um diese Stadt zu füllen, unterwegs sein. Ja, also wir reisen an die unterschiedlichsten Orte in Europa, aber auch international und versuchen natürlich für Hamburg Gäste zu gewinnen. Und das macht unglaublich viel Spaß und da ist alles dabei, von Klein-Kleckersdorf bis Hanoi. Und,
es ist immer Luxushotellerie, oder? Wenn Sie privat reisen, werden Sie wahrscheinlich nicht im Kettenhotel einchecken oder Airbnb machen. Weil ich sag mal, wer so intrinsisch getrieben ist von der Hotellerie, und das meine ich wirklich positiv, der geht doch dann wahrscheinlich ja nicht irgendwo in so eine kleine Stadtbude.
Nein, also ich wenn ich dann unterwegs bin, bin ich natürlich schon gerne irgendwo, wo ich frühstücken kann. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch im Hotel One wohne, weil das Konzept einfach großartig ist, was Familie Müller da aufgebaut hat. Und so gibt es ganz viele kleinere Hotels, die im Familienbesitz sind, die uns sehr, sehr viel vormachen, weil sie eben aus dem Herzen heraus, wirklich aus dem tiefsten Herzen heraus, mit ihrem eigenen Kapital im Risiko sind und sich immer wieder neu erfinden. Und aber es ist natürlich ein großartiger Teil meines Lebens, dass ich in ganz tollen Hotels wohnen darf und dort auch sehr viel mitnehmen kann, möglicherweise, denn in, ich sag mal, in Asien oder in den USA wird die Dienstleistung ganz anders gelebt. Und man kann dort immer wieder lernen und sich Dinge abschauen.
Was sind denn so Dinge, die Sie als erstes untersuchen oder beobachten, wenn Sie in ein anderes, schönes, großes Hotel kommen? Ist es schon gleich die Rezeption oder sind Sie einfach nur gespannt, wie das Zimmer aussieht?
Das Zimmer ist natürlich spannend. Ja, was haben die für Materialien? Gibt es ein Treatment? Ja, oder also gibt es eine Begrüßung auf dem Zimmer? Möglicherweise auch in persönlicher Art und Weise. Wir wissen alle, in Asien gibt es dann irgendwo auf einer Etage ein Club-Level, wo dann ein Butler zur Verfügung steht. Also das braucht man ja alles gar nicht. Man ist ja nie da. Also jetzt wir Normalreisenden nicht. Was man natürlich spürt, das spürt, glaube ich, jeder, ist die Effizienz, wenn man in ein Hotel reinkommt, um jetzt mal ganz platt zu reden. Ja. Ein Hotel ist heute auch ein Ort, an dem Prozesse funktionieren müssen. Und das merkt man natürlich, wie greift es ineinander. Das zweite, beziehungsweise das erste ist eigentlich das Wichtigere, wie menschelt es. Also wie wirst du in Empfang genommen? Wer grüßt dich wie an der Tür? Wie wirst du am Empfang wahrgenommen als Person, als Mensch, ja, und das spürt man sofort. Und dann eben die Effizienz, geht's schnell, dauert's langsam, musst du, trotzdem du schon alles hingeschickt hast, nochmal den Ausweis zeigen, eine Kreditkarte als Sicherheit, hier ist der Zimmerschlüssel, darf ich Ihnen das und das erklären? Nein, das müssen Sie nicht, bei mir natürlich nicht, weil ich irgendwie schon mal im Hotel war. Und das ist spannend zu sehen, denn das sind Fragen, die wir uns immer wieder stellen. Muss ich denn eigentlich dem Herrn Meier nochmal erklären, wie er sich in einem Hotel bewegt? Oder gehe ich einfach davon aus, der weiß schon, wie die Klimaanlage funktioniert, wie er den Fernseher anbekommt, wie er sein iPhone connectet. Aber ja, man nimmt das alles sehr.
Glauben Sie, sowas zu erkennen? Wenn jemand ins Hotel, also früher hat man ja vermögende Menschen erkannt an ihrem Stil. Dann kamen irgendwann die Internetmillionäre und die kamen in Sneakern, zerrissener Jeans und T-Shirt möglicherweise in ihre Hotels rein. Und man wollte sie möglicherweise gleich wieder nach Hause schicken. Aber ich bin mal im Ritz gewesen und war nicht ritzmäßig gekleidet. Und dann kamen gleich zwei Sicherheitsmenschen auf mich zu und fragten mich sehr eindringlich, was ich denn hier wollte. Ich hatte einen Termin mit dem Direktor und hatte eben kein Jackett an, wie alle anderen um mich herum. Aber ungeachtet der Tatsache, haben Sie ein Gespür dafür?
Ja, würde ich behaupten. Also ich für mich nehme das 100% in Anspruch, sicherlich einen Teil meines, auch meines Erfolges, ja, dass ich meine, und auch das ist das, was mir zurückgespielt wird, einfach eine sehr gute Menschenkenntnis erlangt habe über die vielen Jahre. Aber man kann sich natürlich manchmal auch täuschen. Und die Zeit, wie Sie es beschreiben, haben sich verändert. Ja, die kaputte Jeans, die heute 3.000 Euro kostet. Ich meine, mich gut auszukennen, auch in der Fashion-Industrie, aber auch die erkenne ich dann manchmal nicht. Und den Sneaker X, ja, man liest mir irgendwo was und weiß das. Aber es ist ganz spannend, wie Sie das sagen, denn ich habe mal an einem wunderbaren Ort in Südfrankreich gearbeitet und da haben wir uns wirklich den Spaß gemacht, denn das konnte man zu der Zeit. Du konntest den Hamburger vom Münchner und vom Düsseldorfer unterscheiden. Das ist alle Städte mit Respekt, weil es tolle Städte sind. Aber das ist lustig und das geht heute eben nicht mehr, weil Leute steigen unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Autos aus. Aber das ist etwas, was eben unsere Branche so spannend macht, dass du dich jeden Tag ja auf Menschen einstellen musst. Und ich sag mal, wenn so ein Hotel voll ist in unserer Größenordnung, dann sind das am Tag inklusive Mitarbeiter und Gästen möglicherweise 500-600 unterschiedliche Charaktere, auf die man trifft. Und jeder hat ja die Chance, mit dir zusammenzustoßen, positiv gemeint. Und dann musst du parieren können. Und das ist ja ein Teil dessen, was wahnsinnig viel Spaß macht in der Hotellerie.
Jetzt haben Sie vorhin das Wort Effizienz benutzt im Zusammenhang von auch Luxushotellerie. Ich bringe Luxus erstmal mit auch einem gewissen Überfluss in Verbindung und ich glaube, da wo guter Service ist, müssen ja viele Menschen eingesetzt werden. Ist das trotzdem ein sehr bestimmendes, großes Thema für Sie? Und kann Hotellerie auf die Menschen verzichten? Also man sieht ja mittlerweile diese Roboter, die so Tabletts einsammeln, was ich also zum jetzigen Zeitpunkt noch als sehr umständlich erachte, weil meistens braucht das Personal viel länger, dem Roboter die Tabletts da richtig reinzustellen, als dass sie es hätten selber machen können.
Mhm. Ja, bin ich bei Ihnen, sehe ich ähnlich. Also es gibt sicherlich ein, zwei Hotels auch in Deutschland oder vielleicht auch einen Freizeitpark, wo das unglaublich toll ist, ja, wenn du da morgens 5000 Frühstücke hast.
Für die Kids ist es super. Also die laufen dem hinterher.
Genau, die finden das ganz toll und es reicht ja schon, wenn die Kinder ihre Saftgläser da reinstellen können. Dann hast du schon wieder was erreicht, denn das darf man nicht unterschätzen, du stellst eine emotionale Bindung her. Und etwas, was hinterher als Geschichte erzählt wird, also Storytelling, ja, wie es ja immer so schön heißt. Aber bei uns würde das sicherlich nicht passen und auch der Effizienz, die wir haben müssen. Und die Effizienz meine ich in Form von Qualität, die der Gast dann am Ende spürt, nicht zuträglich sein. Aber ja, natürlich müssen auch wir in der absolut obersten Top-Liga der Hotelwelt schauen, dass wir die Abläufe optimieren, dass wir effizient sind, dass wir Prozesse steuern. Personalkosten sind neben Energiekosten die größten Treiber in einem Haus und da müssen wir natürlich alle optimal arbeiten.
Es gibt ja Hotels mittlerweile, wo man einchecken kann, ohne dass man einen Menschen gesehen hat. Also man kriegt halt einen Link und dann hat man den QR-Code fürs Zimmer und kann dann da reinmarschieren und hat nicht einen Menschen getroffen. Ich habe die Ahnung, dass Hotellerie für Sie aber doch sehr viel mit Menschen zu tun hat. Das wäre für Sie wahrscheinlich kein probates Zukunftsmodell, oder?
Man muss Menschen mögen. 4 M's, das ist ein gutes Credo, finde ich. Aber ja, auch da, ich sag mal, der Mensch, der diese Idee hatte mit den, sage ich mal, menschenlosen Hotels, das gibt es ja alles, ein französischer Großkonzern, ich meine Accor war es, die damit mal auf den Markt kam, das hat seine Berechtigung an gewissen Standorten. Und was wir auch spüren, um Effizienz mal umzudrehen, es gibt wahnsinnig viele Gäste, die unglaubliche Effizienz von uns erwarten. Man mag es nicht glauben, es gibt sie, diese nicht nur Top-Manager, auch Influencer, Models, Sportler, die einfach zero Kontakt wollen. Die wollen durch die Tür gehen, die wollen nicht groß erkannt werden, die wollen ihren Schlüssel haben, die wollen nach oben, die wollen ihre Ruhe haben. Die wollen, dass das Internet funktioniert, die wollen, dass die Minibar so bestückt ist, wie sie es wollen, etc. pp. Und das hat etwas mit auch einer Wertschätzung diesen Persönlichkeiten gegenüber zu tun. Und von daher muss es das geben, people-less ins Zimmer zu gehen, ist jetzt nicht meine Hauptvariante, aber es ist gut, dass es das gibt.
Wir haben auch jetzt wieder mit Menschen zu tun, mit anderen, nämlich die Fragen der anderen Leute. Und wir horchen da mal rein.
Guten Tag, Herr Sponholz. Hier ist Farina Flebbe. Ich arbeite als Schauspielerin vor der Kamera und seit letztem Jahr auch auf der Bühne des St. Pauli Theaters. Und deshalb meine Frage, was mögen Sie denn am liebsten? Ins Theater gehen, ins Kino oder doch lieber zu Hause Fernsehen?
Ich gehe lieber ins Theater oder in die Oper.
In die Oper sogar? Ach so, das müssen Sie ja fast quasi, steht im Arbeitsvertrag drin.
Nein, das steht nicht im Arbeitsvertrag drin, aber ich bin sehr früh mit klassischer Musik in Verbindung gekommen.
Okay, so, dann hören wir mal die nächste Frage.
Hallo Herr Sponholz, mein Name ist Holger Speckern und ich moderiere und kommentiere für Eurosport und Magenta TV die Sportarten Radsport, Golf und Fußball. Und ich würde ganz gerne von Ihnen wissen, welche Sportart mögen Sie am meisten oder welche führen Sie auch selber aus? Liebe Grüße!
Radsport, Golf und Tennis.
Das ist ja in Hamburg gar nicht so einfach. Weiß nicht, fahren Sie da auch mit dem Fahrrad dann hin?
Könnte man machen, aber Golf ist so ein zeitintensiver Sport. Da muss man dann hin. Ich spiele es am liebsten morgens und dann ist es toll für den ganzen Tag, ja.
Okay. Gibt es etwas, also ich sag mal, Tennis, Golfen ist auch wieder so ein wertiges Ding, wo Sie sagen, okay, das ist eine relativ einfache Geschichte, die so schlichte Sache, die finde ich super. Also müssen Sie einmal in der Woche zum Imbiss gehen, um einfach nur Pommes mit Mayo zu essen oder trinken Sie gerne Dosenbier? Verraten Sie uns Ihr einfaches Geheimnis.
Mein einfaches Geheimnis. Ich esse jeden Tag Nutella-Brot.
Ja.
Und das ist ganz wichtig für mich.
Ehrlich?
Ja.
Ach, das ist ja toll. Und gibt's im Fontenay denn auch einen Nutella-Spender oder muss es dann da doch eher selbstgemachte Nuss-Nougat-Creme sein?
Kommt mir nicht ans Buffet. Es gibt nur das echte Nutella und das gibt's im 5-Kilo-Eimer bei uns
und
mit einem Drückmechanismus. Das ist das Highlight.
Das ist ja mein Untergang.
Das Highlight beim Frühstücksbuffet.
Welche Mahlzeit ist für Sie denn am wichtigsten? Ist es, also man sagte ja früher irgendwie, morgens soll man frühstücken wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann.
Ja, oder so.
Wie halten Sie es?
Also Frühstück ist für mich schon ganz wichtig. Ich starte gerne mit einem ausgewogenen Frühstück und zwar nicht, weil es Trend ist. Auch ich habe schon immer Porridge gegessen und mit Früchten, das bleibe ich auch dabei und danach kommt das Nutella-Brot und ein Espresso. Und ich nehme auch das auf ein Croissant oder auf ein Schwarzbrot, ist mir völlig, wozu ich gerade Lust habe an dem Morgen. Also Frühstück ist für mich essentiell. Ich mag das so zu starten und ich bin jetzt nicht der Spätabendsesser, obwohl das natürlich zu meinem Beruf dazugehört. Da könnte ich am liebsten drauf verzichten, nach 20 oder 21 Uhr immer noch einen schweren Hauptgang und dann noch ein Dessert. Aber das ist natürlich ein Luxusproblem.
Ja, ist Hamburg eigentlich auch so schön, weil Husum nicht so weit weg ist? Also wie viel Heimatliebe steckt in Ihnen noch und beziehungsweise wie oft kommen Sie da noch hin?
Also ich liebe natürlich den Norden Deutschlands, den habe ich schon immer geliebt. Wenn wir jetzt mal 2 Wochen zurückblicken oder 3 oder 4, dann die Rapsblüte und alles, das hat schon was Außergewöhnliches in Norddeutschland. Ich bin häufiger denn je in meiner Heimatstadt und bei meiner Mutter, mein Vater lebt leider nicht mehr. Und das ist der Grund, warum ich noch sehr viel nach Husum fahre, wann immer es dann geht. Ja, ich finde es einfach herrlich und liebe das. Und die Weite am Meer ist schon außergewöhnlich erholsam und erfrischend. Und ich sage immer, Urlaub für die Augen ist wichtig. Das heißt, meine Augen müssen weit schauen können.
Sie sind jetzt seit 11 Jahren Chef im Fontenay, haben es quasi eröffnet. Nicht quasi, Sie haben es eröffnet.
Haben es gebaut,
darf
ja.
man so sagen.
Ja.
Das ist eine verdammt lange Zeit für jemanden, der in der Hotelbranche arbeitet. Normalerweise ist man da so 3,5 Jahre und dann geht's weiter. Das macht man vor allen Dingen in jüngeren Jahren. Haben Sie das Gefühl, Sie gehen da auch in Rente?
Ich würde es mir wünschen, hier zu bleiben. Ich muss nicht.
Also Sie streben nicht nochmal in ein kleines Hotel in die Toskana oder irgendeinen Fleck auf der Landkarte, der Ihnen noch fehlt?
Nein, nicht unbedingt. Ich fühle mich wahnsinnig wohl und es ist ein Stück weit wie mein Hotel. Wie Sie sagten, ich kam mit der Grundsteinlegung und das ist schon ein außergewöhnlicher Weg, den man dann geht, wenn man quasi 3 Jahre so ein Hotel bauen und entstehen sehen darf. An der Seite des Eigentümer-Ehepaares als quasi ja White Label. Es gibt nur das Fontenay. Wir haben zwar noch ein Hotel auf Mallorca, da bin ich auch zuständig, aber das ist einfach für mich außergewöhnlich. Und wir sind ja auch noch nicht am Ende der Reise. Wir haben jetzt als Startup aufgehört und sind jetzt ein Unternehmen, was dasteht. Und man muss sich möglicherweise auch in einigen Teilen dann nochmal wieder neu entwickeln, weiterentwickeln, neu erfinden.
Jetzt sind Sie 10 Jahre da. Sie haben den Grundstein mitgelegt. Gibt es irgendwas, wo Sie gesagt hätten, ach, das hätten wir echt anders machen sollen? Also jetzt so architektonisch, planerisch, wie auch immer. Weil das merkt man ja häufig erst in der Praxis.
Ja, tatsächlich. Also ich hätte noch größere Zimmereinheiten genommen. Also wir sind ja schon sehr groß. Ja, unsere Grundquadratmetergröße ist deutlich über 40 Quadratmeter. In den meisten Hotels auf der Welt ist das eine Junior Suite, was bei uns ein Standardzimmer ist. Aber wir sehen, dass wir...
Oder 3 Motel-One-Zimmer.
Oder 3 Motel-One-Zimmer, ja, das stimmt. Ja. Wir sehen aber, dass die Nachfrage nach größeren Einheiten da ist. Wir sehen, dass deutlich mehr Familien auch in diesem Segment unterwegs sind mit 2, 3, 4 Kindern. Das wäre sicherlich eine Sache gewesen. Wir haben einen Spa-Bereich auf dem Dach mit über 1000 Quadratmetern. Das ist absoluter Luxus für ein Stadthotel. Den hätte man deutlich größer machen können, weil an den schönen Sommertagen ist es wie an der Riviera oben bei uns am Pool. Das ist wirklich etwas, was ich nicht erwartet hätte. Und wir haben ja Residenzen angeschlossen an unser Hotel. Dort hätte man auch deutlich mehr machen können. Denn das Konzept, dass Menschen quasi in einem Hotel wohnen und die Einnehmlichkeiten des Hauses dazu buchen können, das ist in Amerika schon lange gang und gäbe. Das ist in einer Stadt wie Hamburg, hätte man schlauer sein können und mehr davon bauen können.
Die besten Geschichtenerzähler in meinem Bekanntenkreis sind Hoteldirektoren. Öffentlich wollen die nie Geschichten erzählen, aber man erlebt ja doch eine ganze Menge. Sie haben ja gerade gesagt, man stößt so auf rund 500 Leute, ob das jetzt Angestellte sind oder Gäste. Nun sind Sie ein Luxushotel, was sehr diskret ist. Sie werden nicht über Ihre prominenten Gäste sprechen. Das macht nur das Atlantik mit einem Gast.
Also Udo kann alle reden, ja, ja.
Nichtsdestotrotz gibt es ja so Geschichten, die vielleicht noch schon viele Jahre zurückliegen. Was war denn so Ihre ungewöhnlichste? Also ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, die ganze Bandbreite schon mal gehört von nackten Gästen, die sich ausgeschlossen haben und dann an der Rezeption stehen, die dann aber auch nicht willig waren, weil sie aufs Zimmer zu gehen oder ein Handtuch rumzulegen, weil sie schon angetrunken waren, wie auch immer.
Ja gut, diese Geschichten haben wir alle erlebt.
Ja.
Wir haben auch alle schon kaputte Hotelzimmer erlebt. Also ich sag mal, die Bandbreite ist groß, wie sie es so schön sagen. Und wenn du in dieser Art von Hotellerie arbeitest, dann, sage ich mal, ist die Konzertkarte für die New York Met zu besorgen noch das kleinste Problem für einen Gast, der gerade in Europa ist und übermorgen ein Konzert sehen will. Also diese Dinge passieren.
Da fühlen Sie sich auch verantwortlich für?
Da werden wir verantwortlich
für
gemacht.
Das New Yorker Hotel übernehmen.
Dafür sind wir da. Dafür gibt es einen Concierge in einem Hotel, der Unmögliches möglich macht. Und von diesen...
Ach, dann weiß ich ja, wo ich jetzt immer anrufen muss.
Sie können jederzeit bei uns anrufen. Ja, das ist natürlich die Arbeit eines guten Concierge, diese Dinge möglich zu machen. Und es wäre mal eine Salbe für ein Kamel besorgen müssen. Das werde ich nicht vergessen. Ich erspare da jetzt die Details. Aber es gibt eine Salbe, das weiß ich, in Deutschland, die nur über Tierärzte zu beziehen ist. Und die wurde dann expressmäßig in den Mittleren Osten geschickt. Und
Haben Ihnen da Ihre Landkontakte nach Husum irgendwie geholfen?
Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach oben. Also ja. Das ist, ich habe selber einen Hund und von daher hat man natürlich da Kontakte. Also es gibt die skurrilsten Momente, ja. Und aber ich glaube, das sind manchmal auch die Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen, die dann etwas ausmachen, weniger.
Aber sind Sie noch beeindruckt von Prominenz?
Nein, Prominenz hat mich insofern, es hat immer großen Spaß gemacht und es ist schon etwas Besonderes, mit Menschen zusammenzukommen, die in der Öffentlichkeit stehen, sei es ein Hollywoodstar, sei es ein Politiker. Aber beeindruckend tut einen das nur eher sekundär, würde ich sagen. Es ist am Ende ja ein Gast wie jeder andere. Und die große Kunst in unserer Art von Hotellerie ist es ja, jeden Gast, und das meine ich auch wirklich so, abzuholen. Und Sie sprachen ja vorhin von den unterschiedlichen Kleidungsstilen. Und ich sage den Auszubildenden immer in der Orientation, also in der Orientierungswoche zu Anfang, ihr werdet hier alles sehen. Und zwar alles. Es gibt nichts, was ihr nicht sehen werdet. Und lasst euch nie blenden von den Symbolen, die dann dort kommen. Der Autoschlüssel, die Tasche, das Sakko, die Krawatte von der Marke X oder Y.
Alles Leasing.
Das hat mein Vater mir schon beigebracht. Den Porsche könntest du eher finanzieren von deinem Taschengeld als der Herr, der es fährt, ja. Also von daher muss man das immer relativ sehen. Aber es gibt natürlich Menschen, und die beeindrucken einen im Sinne von, weil es einfach schön ist zu sehen, wenn sie so sind, wie man sie sich vorgestellt hat. Mhm. Und ein Erlebnis kann ich erzählen. Ich habe auch mal in Davos gearbeitet zum Zeit des World Economic Forums. Und ich hatte, und das war für mich ein Geschenk, sag ich mal, eine Fügung, neben Nelson Mandela, Herrn Annan, also Kofi Annan, und Herrn Clinton zu gehen, weil sie bei uns im Hotel waren. Und das sind Momente, die bleiben für immer. Ich habe auch schon Sophia Loren die Treppe runtergeführt in einem Abendkleid, wovon jeder träumt. Aber ich sag mal, Herr Mandela, da brauchen wir gar nichts zu verlieren. Und Herr Annan auch nicht, und auch nicht zu Herrn Clinton. Aber diese drei nebeneinander zu haben und ihnen dann in ihre, jetzt kommt ein bisschen Klischee, in ihre Kaschmirmäntel zu helfen, die weicher sind als alles, was man je angefasst hat. Und drei Menschen zu haben, die Weltgeschichte geschrieben haben und eine auf eine ganz besondere Art und Weise. Das sind Momente, die vergisst man natürlich nicht. Ja, und das ist dann schon außergewöhnlich. Ja.
Sie sagten vorhin, es sind auch schon Zimmer kaputt gemacht worden. Ist das im Fontenay schon mal passiert?
Nein, bei uns nicht. Aber ich erinnere mich an eine große Suite in San Francisco von einer lässigen Band.
Wer war das?
Lynyrd Skynyrd. Die haben da ein Konzert gegeben im Hotel auf einer Veranstaltung. Der größte Raum in diesem Hotel hat 5000 Leute, gesetztes Dinner gefasst. 5 Sterne, ich wollte auch mal so groß arbeiten. Und Lynyrd Skynyrd gab ein Konzert. Madonna hat zur selben Zeit auch in dem Hotel gewohnt, hat das mitbekommen, kam hin und die hatten eine Session in diesem Raum. Das war Gänsehaut.
Und die Leute sind vor Ekstase. Gänsehaut. Sind da Dinge kaputt gegangen? Oder hat die Band hinterher noch den Fernseher aus dem 5. Stock geschmissen?
Die Jungs haben Spaß gehabt.
Aber Madonna ist so ein ganz einfacher Gast bestimmt. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ist es ja in der Natur des Menschen, dass man immer dahin guckt, was man nicht haben kann. Ne? Also ich glaube, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Flusses oder so heißt
Denkt
es.
Denkt man, ne?
Ja. Ich könnte mir vorstellen, auch in modernen Zeiten der Google-Bewertungen und so weiter, dass die Gäste, die zu Ihnen kommen, einfach weitaus kritischer sind als jetzt Leute, die vielleicht nur 90 Euro bezahlen, weil die sind mit wenig zufrieden, ja. Die haben das so gebucht, wie auch immer. Wie gehen Sie denn mit diesen Nölpötten um? Weil die Beschwerden fangen ja wahrscheinlich schon an der Rezeption an.
Vorher, bei der Reservierung
schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Leute, weil sie gewohnt sind, immer wieder, immer nur mit der Spitze des Hauses zu sprechen, quasi am Concierge vorbei direkt zu ihnen wollen. Wie gehen Sie damit um?
Also zunächst mal ist natürlich klar, in einem Hotel wie dem Fontenay ist 0% Fehlertoleranz. Davon müssen wir einfach ausgehen und diesen Anspruch müssen wir auch haben. Dafür treten wir an, Champions League Finale. Was anderes kann es nicht geben mit dem Fontenay. Und diese Menschen, es ist manchmal spannend zu sehen und darum ist es prima, wie Sie das beschreiben. Man merkt natürlich ihren Hotel-Background sozusagen und die Begeisterung für unsere Branche. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie die Reaktion ist, wenn jemand im dunkelblauen Sakko kommt versus der Person. Ein Concierge ist kein gutes Beispiel, weil der steht im Frack bei uns da und im Kött. Das ist natürlich eine großartige Uniform, wie ich finde.
Ja.
Und der Concierge ist sehr devot und quasi auf englischem Butler-Niveau unterwegs. Ja. Das ist schon toll zu sehen. Die können auch Straßenslang, aber das ist gut. Nein, es ist die Kunst, dass wir lernen, diese Menschen abzuholen und sie quasi umzudrehen. Und das Beste ist natürlich, wenn das noch vor Ort passiert. Aber manche kommen halt nach einer Autofahrt und wer ist schuld? Natürlich wir, ja, und nicht der Verkehr auf der A1. Und dann, wir sind geistige Mülleimer. Das ist nun mal so in einem Hotel.
Aber wie schwierig ist, also das würde meinem Charakter überhaupt gar nicht entsprechen, da die ganze Zeit zu sagen, es tut mir total leid, dass es zu warm in Ihrem Auto war, mit dem Sie hierher gekommen sind.
Ja, man muss, ich sage schon immer, bei mir an der Bürotür steht auch nicht meine Position, sondern da steht eher Diplompsychologe mit Sonderdegree in Stanford oder wo immer die Besten herkommen. Man muss schon sehr ein dickes Fell haben und man muss aber auch Grenzen setzen. Ich finde, man darf auch Menschen gegenüber zeigen, dass dann eine Position erreicht ist, die so nicht mehr vertretbar ist und dass man doch wieder auf normal Null runterkommt, denn schließlich reden zwei Menschen miteinander.
Wie oft in der Woche passiert sowas, dass Sie gerufen werden?
Das ist jetzt zum Glück nicht an der Tagesordnung. Mhm. Bei uns.
Also eher einmal die Woche nur.
Ja, wenn überhaupt. Und ich denke, dass die Mitarbeiter bei uns im Haus, ich spreche jetzt nur für uns natürlich heute, eine gute Handhabe haben, gute Wege aufgezeigt bekommen, wie sie dann mit Gästen sprechen. Und sie haben auch eine Freigabe, in ihrem Ermessen zu agieren. Ja, und möglicherweise dann auch etwas anzubieten.
Jetzt habe ich ja die Frage begonnen mit den Google-Bewertungen, die bei Ihnen möglicherweise länger sind, als jetzt bei einem günstigen Hotel. Lesen Sie die alle oder sagen Sie, oh Gott, nee, das kann ich nicht, das macht jemand anderes? Weil man muss ja darauf auch immer nochmal adäquat antworten.
Ja, jeden Morgen ist das Thema. Also es gibt ein sogenanntes Feedback-Log bei uns auch, wo alles, was in der Nacht oder am Tag zuvor passiert ist, aufgeschrieben wird, kommuniziert wird, sodass es die richtigen Menschen im Haus wissen. Natürlich gibt es jemanden, der bei uns für Social-Media-Kanäle alle Online-Aktivitäten zuständig ist, aber das geht alles über meinen Tisch, denn heutzutage ist es elementar wichtig, dort gut aufgestellt zu sein, da wahnsinnig viele Menschen sich darüber inspirieren lassen und informieren, wo und wie sie reisen. Das ist verrückt.
Wir kommen auch zu einer verrückten Sache, nämlich zu wissenswerten Fakten. Und jetzt kommen Sie. Hamburg zählt zu den leistungsstärksten Hotelstandorten Deutschlands. 2023 verzeichnete die Hotellerie der Stadt über 15,9 Millionen Übernachtungen und 7,4 Millionen Gäste. Ein Rekord, getragen von Tourismus, Messen, Musicals und der zentralen Hafenlage. Welcher Urlaubstyp sind Sie? Stadt oder Wasser oder Gebirge?
Ich liebe die Berge, obwohl ich vom Meer komme.
Sehr gut. Naja, immer das, was man nicht hat.
Ja,
ne?
Auf alle Fälle, ja.
Mit rund 114 Quadratmetern Grünfläche pro Einwohner gehört Hamburg zu den grünsten Großstädten der Welt. Über 800.000 Bäume und zahlreiche Parks prägen das Stadtbild und fast ein Fünftel der Stadtfläche besteht aus Grünanlagen, Wäldern und Wasser. Wo spazieren Sie am liebsten entlang?
Ich habe natürlich das große Privileg, wenn ich aus meinem Hotel herausgehe, bin ich.
Aber das machen Sie doch nicht, oder?
Ich gehe jeden Tag einmal um die Alster. Meistens laufe ich aber. Ja, also fünf Tage laufe ich um die Alster. Und wenn ich nicht gelaufen bin, fahre ich einmal mit dem Fahrrad. Das mache ich jeden Tag, egal welches Wetter.
Aber Sie sind doch mindestens an der Alster gesichtsbekannt.
Ja, das ist so.
Wollen Sie da ständig aufgehalten werden und gefragt werden, sagen, was gibt es heute auf dem Kuchenbuffet? Also,
nee, das trage ich natürlich in so einem Schild um den Hals. Nein. Also das mache ich schon dann nach 10 und vor 18 Uhr darf man natürlich nicht an der Alster sein. Ja,
das, okay.
Aber ich gehe sehr gerne in den Stadtpark. War ich gerade erst letzte Woche mit den Kindern. Herrlich, liebe ich.
Ja. Als Deutschlands führender Kreuzfahrthafen begrüßte Hamburg 2025/26 1,4 Millionen Passagiere und verzeichnete über 295 Anläufe großer Schiffe. Moderne Terminals in Altona, Steinwerder und der Hafen City sowie ein Fokus auf Landstrom und Nachhaltigkeit stärken die Rolle der Stadt als zentraler touristischer Hub. Welche Schwimmabzeichen besitzen Sie und wann waren Sie das letzte Mal schwimmen?
Das letzte Mal schwimmen war ich am vergangenen Wochenende auf Sylt im Meer und ich habe DLRG Gold.
So, ich kann es nicht einordnen.
DLRG ist die höchste Schwimmsache, weil ich war früher im Schwimmverein, so bin ich groß geworden. Wenn man vom Meer kommt, sollte man das können, ja.
Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie intensiv so ein Job ist und gerade wenn dann irgendeine Pfeife im Rolls-Royce dann wieder nach Ihnen fragt, müssen Sie da sein oder erwartet zumindest die andere Seite, dass Sie da sind. Wann können Sie abschalten? Und wie lange ist die längste Zeit, wo Sie Ihr Handy mal ausmachen?
Oh, ich kann so gut abschalten, ob Sie es glauben oder nicht. Sobald ich rausgehe aus dem Haus, schalte ich ab. Ich schlafe sehr gut und ich kann auch zwischendurch abschalten, wenn ich mit dem Espresso den Luxus habe, auf die Dachterrasse zu gehen und einmal über Hamburg zu schauen. Ich weiß nicht, wo ich es herhabe, aber ich habe es in mir. Und das ist auch etwas, was mich beruhigt, muss ich tatsächlich sagen. Denn ich glaube, loslassen können nicht viele, ja, und ich nehme auch nichts mit nach Hause und also nicht in den Schlaf, sagen wir es mal so. Und natürlich beschäftigen mich auch Dinge und von daher ist das möglicherweise eine gute Gabe, die man hat. Ich bin auch relativ ausgeglichen, glaube ich, als Person und das hilft mir natürlich dann auch in vielen Situationen.
Und trotzdem ist das Handy immer an oder geht das, also ich habe zum Beispiel mein Handy gar nicht im Schlafzimmer, was manche Leute von mir gar nicht glauben, dass sowas geht. Ich finde das eine ganz wunderbare Sache, wirklich mal 10, 12 Stunden gar nicht drauf zu gucken.
Also ich kann gut auf das Handy verzichten. Sie haben es ganz vorhin in einer Frage mal gestellt. Das ist natürlich bei mir ein Sicherheitsaspekt. Ja, ich bin nun mal für das Hotel verantwortlich und in dem Fall, den wir nicht annehmen wollen, dass jemals eintritt, dass etwas passiert, muss ich irgendwo erreichbar sein. Und von daher ist es irgendwo in der Nähe und es ist auch an, aber ich kann ganz gut sehr lange nicht draufschauen. Und ich antworte auch nicht immer sofort. Das höre ich von manchen. Guckst du eigentlich mal da und liest deine WhatsApp-Nachrichten? Und so, ich sage, nein, warum soll ich sonntags morgens um 8 meine WhatsApp-Nachrichten lesen? Und ich habe mal einen guten Spruch gehört von einem befreundeten Architekten. Der hatte, glaube ich, in seiner Inbox E-Mail 40 oder 50.000 E-Mails. Und ich sage, sag mal, sagt er, weißt du was, das ist doch ganz entspannt. Derjenige, der was von mir will, schreibt mir immer wieder. Und der landet immer automatisch wieder ganz oben. Und wenn es dann ganz dringend ist, dann ruft er an. Ganz gute Einstellung gewesen.
Also es ist eine besondere Einstellung, aber ich würde schon gar nicht 40.000 ungeöffnet, dann würde ich die irgendwann mal löschen.
Ja, er hat so gearbeitet. Und erfolgreich, richtig guter Mann.
Jetzt haben wir sehr viel über angestrengte Gäste gesprochen. Im Allgemeinen in Ihrem Leben gar nicht an der Rezeption oder so. Worüber können Sie denn gut lachen?
Oh, ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich genieße das Leben einfach und ich bin tatsächlich sehr, sehr glücklich und dankbar für alles, was ich erreichen durfte und was ich habe. Und es ist, mein Vater hat einmal zu mir gesagt, ich hätte zu ihm gesagt, ich gehe jetzt zur Arbeit. Und das hätte ihn verwundert, weil ich eben nie von Arbeit rede, sondern immer von etwas, was mir Spaß macht, ja. Und das meine ich auch so. Also es kostet mich keine Energie. Und das ist, natürlich gibt es auch mal Tage, die lang sind und anstrengend, nicht falsch verstehen. Aber ich gehe jeden Morgen mit einer Leichtigkeit den Weg ins Hotel.
Gibt es denn trotzdem einen Teil Ihrer Arbeit, den Sie am liebsten nicht verantworten wollen würden oder abgeben wollen würden? Weil, also alles an einem 8-Stunden-Tag kann man ja gar nicht mehr.
Nein, man kann auch nicht alles. Man muss Prioritäten setzen. Das muss man natürlich auch lernen.
Und wo setzen Sie Prioritäten, es nicht zu machen?
Natürlich schiebe ich auch Dinge weg. Also mal so ein Meeting oder da habe ich jetzt heute keine Lust, über Weihnachten zu reden. Ist ja lange her oder ist demnächst erst wieder. Und das gebe ich dann auch mal jemand anders. Und das ist natürlich auch ein Luxus, den man hat, dass man Dinge delegieren darf und kann. Ja, also ich muss jetzt nicht unbedingt die Präsentation selber bauen. Wenn ich nicht gerade Lust dazu habe, dann lasse ich es eben machen. Und das gibt durchaus Momente, wo das einfach mal der Fall ist oder wo eigentlich ein Termin ist, wo ich sage, geht ihr mal dahin, ja, es geht ja jetzt um, was weiß ich, einen Schaltkreis, den wir neu setzen müssen oder irgendetwas anderes. Da kann ich dann auch im zweiten Gespräch dazukommen. Und das mache ich dann schon und dann mache ich das, wozu ich gerade etwas mehr Lust habe.
Die Hotellerie und auch die Gastronomie vor allen Dingen ist ja auch immer faszinierender Schauplatz von Fiktion, also von Serien, von Filmen, auch von Dokumentarfilmen. Gibt es da etwas, wo Sie gerne genüsslich hängen bleiben? Also Serien, speziell dann in diesem Bereich, oder sagen Sie, nee, ich gucke nur Arztserien, Bergdoktor, was weiß ich.
Ja, genau, das liebe ich auch, und Rosamunde Pilcher, weil mich das so schön entspannt. Ich liebe die Gegend und Cornwall nämlich so sehr, und da, nein, kleiner Spaß. Aber Cornwall liebe ich tatsächlich.
Okay, von aber Pilcher streichen wir wieder. Gut,
Pilcher streichen wir wieder. Nein, ich gucke tatsächlich wenig Serien und auch wenig auf Netflix, und White Lotus, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ist ja, dadurch ist Sizilien wahnsinnig bekannt geworden.
Und die Preise sind, glaube ich, in diesem Hotel ziemlich hoch
gegangen. Ohne Worte. Und das ist schon eine tolle Sache. Und wir kennen alle die ganz alte Serie Hotel.
Oh ja.
Denn in dem Haus durfte ich arbeiten.
Nein.
Ja, und
ich weiß gar nicht, wo
in San Francisco, auf Nob Hill oben, ja.
Okay.
Und das sind natürlich schon Dinge, die ich mir dann.
Die Serie ist so alt, ich glaube, die jüngeren Menschen können das nicht mal bei Google finden, wahrscheinlich.
Mag
die
sein, Serie. Dass aber wir beide wissen, wovon wir reden. Ja. Ist ja auch mal gut, wenn nur wir beide wissen, wovon wir reden. Nein, das ist schon gut, aber ich habe jetzt keine Cowboy-Serie mit Kevin Costner geguckt, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, was sie da alle geschaut haben mit ihm. Nee, muss ich nicht machen, nein.
Jetzt haben Sie vorhin mit der Oper geglänzt, sozusagen, in Ihrem Interesse, haben aber gleichzeitig auch von der Rockband Lynyrd Skynyrd gesprochen. Trifft man Sie auch mal in der großen Freiheit zum Konzert oder im Stadtpark oder? Und dann ohne Manschetten?
Dann
kann sie mir gar nicht im T-Shirt mit dem Totenkopf vom FC St. Pauli vorstellen.
Ja, Wacken Open Air, kennen wir alle natürlich.
Ehrlich?
Ja, logisch.
Ich war da noch nicht.
Doch, großes Kino. Und der Holger Hübner, genialer Typ. Ja,
ja, das unbedingt.
Also, was für ein Macher, ja, großes Kino. Und also große Bewunderung, absolut große Bewunderung. Und nein, das, also ich meine, man muss alles können, ja, und auch alles zulassen. Nur dann macht das Leben Spaß in meinen Augen. Und weil Sie das vorhin fragten, also ich bin mal zu einem Konzert mit 6 Jahren gefahren, meine Mutter hat im Chor gesungen, Carmine Burana, Karl Orff, und seitdem bin ich Fan von dieser Form, aber in jeder Art von Darstellung. Das gibt's ja auch ein bisschen schräg und crazy, und nein, es ist Toleranz ist da ganz wichtig.
Jetzt sind Sie in der absoluten Spitzenhotellerie angekommen. Und ich sag mal, da ist ja nicht mehr viel Luft nach oben, der Veränderung im Haus, in Abläufen, wie auch immer. Wo ist denn die größte Inspirationsquelle, wenn wir sagen, Sie gucken keine Hotelserie, Sie gehen höchstens mal Espresso trinken? Gucken Sie sich ganz andere Branchen an?
Ja, also ich habe das Glück, glaube ich, auch viele Freunde zu haben, die querbeet sind. Werbung, Social Media, Automotive, Fashion, Medizin. Und es gibt ja über die Branchen hinweg große Schnittmengen, wenn man sie erkennen will. Ja, und am Ende ist alles irgendwo heutzutage ein Stück weit Dienstleistung, weil man macht etwas für andere Menschen. Und ich meine, das gesprochene Wort, der Umgang miteinander, das ist ja alles in der Mitte dieser Schnittmenge. Von daher glaube ich schon, dass man da sehr gut sich was abschauen kann. Und wenn ich unterwegs bin, dann sehe ich einfach viele Dinge. Man nimmt sie wahr und dann fragt man. Und ich finde es immer, als Beispiel vielleicht sage ich bei meinen Mitarbeitern, wenn ihr aus dem Urlaub zurückkommt, würde ich mir so sehr wünschen, dass ihr eine Sache gesehen habt, die ihr gut findet. Ein Koch zum Beispiel, wenn er irgendwo eine neue Salatsoße, der muss mir ja gar keinen, was weiß ich, ja, Mandel hochkant im Toaster gebacken und dann noch mit der und der Soße. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass überhaupt jemand bereit ist, mit offenen Augen durch das Leben zu gehen und dann Dinge zu sehen und sie möglicherweise mitzunehmen dahin, wo er arbeitet in dem Fall. Weil wir reden ja über die Arbeit oder über das Hotel. Und das kann ich super gut. Und ich war in Asien letztes Jahr, und das ist schon faszinierend, wie da das Detail in den Hotels. Ja, ich meine, unsere Mango ist auch gut und vielleicht auch eine Flugmango, aber sie schmeckt dann in Bangkok irgendwie anders und ist lustigerweise auch anders angerichtet. Ja, und das fasziniert mich dann schon sehr, wenn man das sieht, oder viele andere Beispiele, die man jetzt auch nennen könnte.
Ein anderes Top-Hotel in Hamburg heißt 4 Jahreszeiten. Was ist denn Ihre Lieblingsjahreszeit?
Der Frühling, wenn alles anfängt zu blühen und zu entstehen.
Das dann habe ich Heuschnupfen, da bringe ich irgendwie gar nicht so viele positive Sachen mit. Was ist denn das Schöne am Frühling?
Ich finde, alles erwacht wieder. Die Menschen sind gefühlt, was ich nicht nachvollziehen kann, aber es ist einfach so, sie sind fröhlicher, sie sind heiterer, sie freuen sich wieder rauszugehen. Ich bin ein Draußenkind, 12 Monate im Jahr. Ja. Das hat vielleicht was damit zu tun, was ich eingangs sagte, wo ich herkomme. Und dass Dunkelregen, Wind von oben, von unten für mich jetzt kein großes Problem ist und mich auch nicht runterzieht. Aber ich finde, das ist eine Zeit, wo alle Menschen eine positive Vibration in sich haben. Und das kann man gut nutzen. Ja, ich bin auch Skifahrer, von daher ist es natürlich im Januar in den Bergen wunderbar. Ja, und mich hat auch der Schnee dieses Jahr nicht gestört, hier in Hamburg im Gegenteil. Ich finde es einfach toll, besser als Schmuddelwetter. Aber der Frühling macht was mit den Leuten und das, glaube ich, ist immer eine gute Rampe in das Jahr.
Jetzt haben wir Sie in diesem Gespräch als wahnsinnig diszipliniert kennengelernt. Sie machen Ihr Bett selber und kriegen auch den Knick und die Bügelkante wieder hin. Und trotzdem möchte ich gerne von Ihnen erfahren, wo lassen Sie mal 5 gerade sein? An welcher Stelle haben Sie vielleicht mal einen über den Durst getrunken? Wo ist eine Schwäche, wo Sie sagen, da kann ich einfach nicht anders? Außer dem Nutella-Brot.
Gestern Abend, wenn Sie mich gestern Abend gesehen hätten, hatte ich die Kappe verkehrt rum auf, keine Schmiere in den Haaren. Und ein Kumpel zu mir gesagt, du siehst mega aus, ja. Meine Jeans etwas zu schlabberig, die weißen Sneaker abgeratzt, weil ich vorher Fußball
gespielt habe. Das war aber nicht im Hotel.
So lief ich auch in mein Hotel rein, ja. Und so kenne ich auch die Gäste. Letzten Samstag habe ich auch da keine Socken angehabt und keinen blauen Bläser. Nein, natürlich gibt's mich so. Und mich gibt's auch viel so. Und das ist ja, ich mag beides. Mir fällt es nicht schwer, die Krawatte umzubinden. Aber ich kann das andere und mag das andere natürlich genauso. Und nein, es gibt den Thies Sponholz, der dann, stellen Sie sich mal meinen Schopf hier vor, ohne Schmiere, dann wissen Sie, sehe ich aus wie ein Morschischi.
Ach, das ist für mich fast schon ein Happy End jetzt quasi. Und wir sind tatsächlich jetzt schon am Ende. Ja. Aber 2 Fragen muss jeder nochmal beantworten. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Die haben Sie quasi schon eine Stunde lang beantwortet, glaube ich.
Im Prinzip sehe ich mich glücklich und zufrieden hier in Hamburg und mit dem Fontenay einen Schritt weiter.
Wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren?
Ja, Hamburg in 5 Jahren. Hamburg sollte aufwachen. Hamburg nimmt für sich in Anspruch, das Tor zur Welt zu sein. Ich glaube, dass wir deutlich mehr machen können, dass wir deutlich weltoffener werden müssen, und als wir es uns manchmal einreden, dass wir es sind. Und diese Stadt hat so unglaublich viel zu bieten. Und aber die Wahrnehmung in der Welt ist teilweise eine andere. Und Hamburg ist auch gar nicht so bekannt, wie wir immer denken. Das finde ich ein bisschen schade. Wir verkaufen uns, glaube ich, manchmal unter dem Wert. Und der Hamburger an sich ist ja, der liebt diesen inneren Kreis, wie es so schön heißt. Der mag sich nicht wegbewegen aus seinem gewohnten Umfeld. Der Hamburger wird ja so wahrgenommen, als dass er da, wo er wohnt, in den Kindergarten geht, zur Schule geht, seinen Abschluss macht, dann hinterher wahrscheinlich auch lebt, wenn er vom Studium zurückkommt, der dort Ferien macht, wo er immer hingeht, ohne etwas Neues zu erkennen. Natürlich gibt es auch andere, ne, die ganze Welt kennen. Aber das wünsche ich mir schon von Hamburg, denn wir brauchen das. Und wir brauchen mehr Internationalität, mehr internationale Gäste, vor allem aus der Hotelsicht gesprochen. Und das können wir nur machen, wenn wir uns deutlich weiter öffnen.
Wir öffnen uns jetzt auch nämlich dem Ende entgegen. Sie dürfen jetzt wieder in die Luxushotellerie zurück, aus unserer bescheidenen Schanze heraus. Lieber Herr Sponholz, das hat mir wirklich sehr, sehr große Freude bereitet. Hätte noch stundenlang weiter so gehen können. Vielleicht führen wir das an anderer Stelle nochmal fort. Vielen Dank und Ahoi.
Ich bedanke mich auch. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.